Sie hören den Kurier. Duell ums Weiße Haus. Die US-Wahl 2020.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Podcast, der ab heute für eine Woche ganz im Zeichen der US-Wahl stehen wird. Wir werden tief in die amerikanische Wahl eintauchen und sie aus allen Winkeln ausleuchten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns daher auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir werden in den nächsten Tagen unter anderem das ungewöhnliche Wahlsystem noch einmal sezieren, uns ansehen, warum es in den USA nur zwei Parteien gibt und vor allem, wo das Land in Zukunft hinsteuern wird. Alles beginnt aber mit den Kandidaten, Donald Trump und Joe Biden. Wer sind die beiden Männer wirklich? Wofür stehen sie? Und kann Trump wirklich noch die entscheidende Schwäche Bidens ausnützen und die Wahl gewinnen? Meine Kollegin Caroline Ferstl und ich werden die beiden Kandidaten analysieren und dazu haben wir auch noch einen Analysten aus den USA zugeschaltet. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bevor wir uns intensiv mit den beiden Präsidentschaftskandidaten beschäftigen, müssen wir noch über eine Entscheidung sprechen, die für manche sogar noch wichtiger ist als die Frage, wer der nächste Präsident wird. Denn Amy Coney Barrett ist seit gestern Nacht neue Richterin am Supreme Court, dem obersten Gerichtshof in den USA.
Thank you so very much. Thank you all for being here tonight. And thank you, President Trump, for selecting me to serve as an Associate Justice of the United States Supreme Court. It's a privilege to be asked to serve my country in this office, and I stand here tonight truly honored and humbled.
Die 48-Jährige ist noch am Abend im Weißen Haus in einer live im Fernsehen übertragenen Feierstunde im Beisein von Präsident Donald Trump durch Richterkollegen Clarence Thomas vereidigt worden. Amy Coney Barrett folgt damit der liberalen Justizikone Ruth Bader Ginsburg, die vor kurzem verstorben ist. Der Supreme Court hat in den USA eine sehr große Macht und könnte bei einem engen Wahlausgang im Streit um ein paar tausend Stimmen einen nicht zu unterschätzenden Vorteil für Donald Trump haben. Denn die Konservativen haben mit der Ernennung von Barrett im Supreme Court eine strukturelle 6-3 Mehrheit. Barrett ist wie alle Mitglieder des Supreme Court auf Lebenszeit gewählt und ab sofort amtsfähig. Das heißt, sie kann in alle anhängigen Verfahren eingreifen, unter anderem am 10. November in ein hochkontroverses Klageverfahren, das einen Eckpfeiler der Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama einreißen könnte. Und damit könnten potenziell 20 Millionen Amerikaner um ihren Versicherungsschutz im Krankheitsfall gebracht werden. Die Demokraten haben jedenfalls geschlossen gegen Barrett gestimmt. Sie haben allen voran Präsidentschaftskandidat Joe Biden mit der Umfragenmehrheit der Bevölkerung im Rücken verlangt, dass die Entscheidung dem neu zusammengesetzten Senat nach der Präsidentschaftswahl am 3. November vorbehalten bleiben soll. Vergeblich. Und so ist die Ernennung Barretts ein großer Erfolg für den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Ja, und wer vor 10 Jahren diese Ansage gemacht hätte, nämlich dass Donald Trump der 45. Präsident der USA wird, der wäre wohl ausgelacht worden. Aber es kommt bekanntlich anders und vor allem, als man denkt. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Caroline Ferstl und wir werden gemeinsam die Präsidentschaftskandidaten gegenüberstellen. Hallo Caroline.
Hallo Elias, ich freue mich schon drauf.
Bevor wir zur Wahl selbst kommen, lass uns ganz an den Anfang gehen, Caroline. Wer also ist dieser Donald Trump überhaupt? Wo kommt er her? Und vor allem, was hat er vor seiner politischen Karriere gemacht?
Also, Donald John Trump, wie er eigentlich heißt, wurde am 14. Juni 1946 in Queens als das 4. von 5 Kindern des New Yorker Multimillionärs und Immobilienunternehmers Fred C. Trump geboren. Mindestens 4-mal seit seinem Amtsantritt als Präsident hat Trump fälschlicherweise behauptet, sein Vater sei in Deutschland geboren worden, aber das wurde immer widerlegt. Trump studiert Wirtschaftswissenschaften und übernimmt schon mit 25 Jahren die Leitung der Firma seines Vaters, Trump Management. Der Typ wollte schon immer hoch hinaus, mindestens so hoch wie sein Trump Tower. Das ist wohl sein bekanntestes Gebäude, mitten an der Fifth Avenue, direkt in Manhattan.
Ah ja, den kennt man.
Genau. Und heute wissen wir ja, Artikel, Sendungen, Podcasts, was auch immer, verkaufen sich gut, sobald der Name Trump darin zu finden ist. Trump war aber auch schon vor seiner Zeit als Präsident in den Medien häufig anzutreffen. Einerseits aus Kritik, weil er einfach rücksichtslos das Stadtbild New Yorks verändert hat oder korrupte Geschäfte gemacht hat. Mhm. Andererseits aber auch, weil er eine Fernsehbekanntheit war. Von 2004 bis 2015, also kurz vor seiner Kandidatur als Präsidentschaftskandidat, moderierte Donald Trump die amerikanische Reality-Show The Apprentice und trat in diversen Talkshows auf und organisierte eigene Miss Universe-Wettbewerbe. Heute ist Trump zum dritten Mal verheiratet. Wir kennen alle Melania Trump, seine Frau. Er hat 5 Kinder, 3 aus erster Ehe, eine Tochter aus zweiter Ehe und mit Melania den Mini-Trump-Baron.
Ja, da ist es Joe Biden etwas ruhiger angegangen. Er wird am 20. November 1942 in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Im Alter von nur 29 Jahren wird er 1972 in den US-Senat gewählt. Da waren wir zwei noch nicht mal auf der Welt. Seitdem ist sein Aufstieg in der Demokratischen Partei unaufhörlich. Aber sein Aufstieg ist auch von persönlichen Tragödien gekennzeichnet. 1972 stirbt seine erste Frau Nelia und die gemeinsame Tochter Naomi bei einem Autounfall. Die beiden Söhne, Bo und Hunter, überleben.
I don't drink at all. I've never had a drink in my life. And but I remember taking out a fifth of, I think it was gin, and put it on the kitchen table. But I couldn't even make myself take a drink. And what saved me was really my boys.
Die Söhne haben Joe Biden also Kraft gegeben, weiterzumachen und vor allem den Alkohol nicht anzurühren.
Es klingt nach einer harten Zeit.
Ja, aber es geht noch weiter. Einer seiner Söhne, Bo Biden, stirbt 2015 an den Folgen eines Hirntumors. Aber über seinen Sohn hat Biden auch seine Vizekandidatin kennengelernt. Und es war Bos hohe Meinung über Kamala Harris, die bei seiner Entscheidung eine gewichtige Rolle gespielt hat. Im US-Senat jedenfalls sitzt Biden seit 1972 als Senator für den Bundesstaat Delaware. Zweimal bewirbt er sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten und beide Male scheitert er. 1998 stolpert er über eine Plagiatsaffäre. Journalisten haben nämlich aufgedeckt, dass Biden bei mehreren Gelegenheiten fast wortwörtlich eine Rede des damaligen britischen Labour-Chefs Neil Kinnock gehalten hat. Inklusive falscher Details, wie dass er aus einer Familie von Minenarbeitern stammen soll.
Was wirklich?
Mhm. Er wollte wohl bei den Arbeitern gut ankommen. Aber in Wahrheit ist sein Vater Autohändler gewesen. Aber heute ist ihm das alles verziehen. 2008 ist er dann in den Vorwahlen an Barack Obama gescheitert, der ihn aber dann zum Vizepräsidenten gemacht hat. Und die beiden sind bis heute eng befreundet. Sollte Biden gewinnen, würde damit auch der Einfluss von Obama wieder stärker werden.
Stimmt, diese Bromance zwischen Biden und Obama, die kannte man ja auch aus den sozialen Medien gut. Diesen langen oder sagen wir langsamen Aufstieg hat Trump natürlich nicht hinter sich. Er ist vielmehr wie ein Phönix aus der Asche gestiegen. In den späten 1980er Jahren, da wurde er erstmals politisch aktiv und ließ Zeitungsanzeigen schalten, die für die Todesstrafe warben. Später führte er dann die Birther-Kampagne an, die sich dafür einsetzte, dass nur in den USA geborene Präsidenten werden können. Ja, und was die Parteien anging, da war Trump anfangs ziemlich sprunghaft unterwegs. 1987 ließ er sich als Anhänger der Republikaner registrieren, 2001 wechselte er aber zu den Demokraten und 2009 kam er wieder zurück zu den Republikanern. Bis 2012 unterstützte er beide Flügel mit Parteispenden, also auch zu Hillary Clinton, seiner politischen Gegnerin bei den letzten Wahlen, hatte er lange ein gutes Verhältnis und unterstützte die Clinton Foundation auch einmal mit $100.000.
Das ist echt interessant.
Ja, im Juni 2015 kündigte er dann seine Kandidatur für die Republikaner an. Da wurde er von vielen Hartgesottenen in seinen Reihen nur belächelt, aber wie man sieht, hat er es geschafft.
Ja, aber was genau hat er geschafft in den letzten 4 Jahren?
So, jetzt wird's spannend. Ich habe mich jetzt nämlich wirklich bemüht, Elias, Erfolge von Donald Trump in den letzten 4 Jahren herauszufinden, auch wenn Biden ihn zuletzt den schlimmsten Präsidenten aller Zeiten genannt hat. Was die Wirtschaft angeht, das ist ja eins der Kernthemen von Trump, so waren vor der Corona-Krise die US-Aktien so hoch wie eigentlich nie zuvor. Und wenn der Aktienmarkt gut läuft, ist das auch für einen gewissen Teil der Bevölkerung gut. Schließlich haben viele US-Amerikaner ihre Pensionen in Aktien gesteckt. Unternehmen haben eine Steuerentlastung erfahren und die Arbeitslosenrate war mit 3,6% vor Corona auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Und einige Unternehmen, wie etwa Apple, haben Teile ihrer Produktion wieder in die USA verlegt. Das heftet sich Trump natürlich auf seine Fahnen.
Okay, aber die Steuerentlastung kommt dir wieder nur einer gewissen Schicht zugute, oder?
Da hast du recht. Hinter all seinen Erfolgen, könnte man sagen, steht immer ein großes Aber. Schauen wir weiter. Generell gilt eigentlich, was Trump im Wahlkampf versprochen hat, das hat er auch gehalten. Er löste Handelsvereinbarungen, die seiner Meinung nach die USA benachteiligen würden, ganz nach dem Motto America First. Das galt auch beim Pariser Klimaschutzabkommen. Ganz gleich, wie unrealistisch seine Versprechen also beim ersten Mal hören geklungen haben, er hat sie durchgesetzt. Mhm. Ein weiteres Beispiel, die Annäherung zwischen Nordkorea und den USA. Das hätte ja keiner für möglich gehalten, dass Trump und Kim Jong-un einmal gemeinsam an einem Tisch sitzen würden.
Das stimmt, ja.
Ja, im Juni 2018 war es aber soweit. Und auch den Friedensvertrag zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel und Bahrain hat Trump eingeleitet.
Mhm. Gut, aber da kann man schon sagen, dass er dafür komplett beim Thema Gesundheit versagt hat. Stichwort Corona.
Ja, da hast du recht. Aber zu seiner Verteidigung, das Thema stand noch nie auf seiner Agenda. Er interessierte sich lieber für die Zuwanderungsrate und diese ist auch stark gesunken, um bis zu 80% nach aktuellen Erhebungen, und seine berühmte Mauer zu Mexiko ist auch am Entstehen. Ja, und was das Klima angeht, so sind trotz des Austritts aus dem Pariser Klimaschutzabkommen die CO2-Emissionen 2019 um 4% zurückgegangen im Vergleich zu 2018.
Ja, aber das ist eher darauf zurückzuführen, dass viele regionale Unternehmer aus Eigeninitiative heraus die Kohle durch Erdgas ersetzt haben und auch der Ausbau grüner Energie gefördert wurde, oder?
Ja, da hast du recht.
Naja, also so viel wie Donald Trump kann Biden naturgemäß nicht vorweisen. Er war ja nur 8 Jahre Vizepräsident hinter Barack Obama und er hat das Amt meist auch so angelegt, dass er im Hintergrund agiert hat. Also ganz im Gegensatz zu seinem republikanischen Vorgänger Dick Cheney zum Beispiel. Aber Biden hat vor allem Obamacare, also die Gesundheitsreform, vorangetrieben, die dann in abgespeckter Form ja auch gekommen ist, aber jetzt von Trump wieder aufgehoben wurde. Und Biden hat sich auch noch vor Obama für homosexuelle Ehen in den USA ausgesprochen und sich auch für ein schärferes Waffenrecht ausgesprochen. Das hat er aber nicht durch den Kongress gebracht. Alles in allem eine eher wenig aufregende Vizepräsidentschaft, aber das passt so richtig gut zu Joe Biden. Er ist klar von Obama überstrahlt worden und auch gegen Hillary Clinton ist er parteiintern gar nicht erst angetreten.
Okay, aber wie soll man sich Biden jetzt politisch vorstellen? Ist er so extrem links, wie ihn die Republikaner gerne darstellen?
Nein, da gibt es in der Demokratischen Partei weit linkere. Von Bernie Sanders muss ich ja, glaube ich, gar nicht reden. Aber denken wir zum Beispiel an die 29-jährige Alexandria Ocasio-Cortez, die jüngste Abgeordnete im Repräsentantenhaus, die Trump ordentlich eingeheizt hat. Oder auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Aber auf Biden können sich halt viele einigen. Er vertritt moderate Ansichten wie etwa die Homo-Ehe, aber über die Flüchtlinge an der US-mexikanischen Grenze sagt er, wer illegal einreist, muss ausgewiesen werden können. Das ist eine Straftat. Sein größtes Plus ist aber, dass er auch bei demokratischen Wählern außerhalb der linken Blase in den Großstädten an der Ost- oder an der Westküste funktioniert. Die sogenannten Flyover States oder der Rust Belt, den Hillary Clinton damals so sträflich vernachlässigt hat und Donald Trump erst zum Aufstieg verholfen hat.
Genau, das sind ja die Regionen, die eher den Republikanern zugeneigt sind. Was Trump auch schafft, das kann man ihm auch anrechnen, er spricht die Außenseite der Bevölkerung an und mobilisiert diese. Durch seine einfache Sprache, seinen Redestil und vor allem dadurch, dass er über Twitter kommuniziert, sein Lieblingsmedium. Da haben die Menschen halt das Gefühl, dass er einer von ihnen ist. Jene Amerikaner, die sich von der Elite der Republikaner und Demokraten ignoriert fühlen, die fühlen sich von ihm halt gesehen.
Dafür dürfte er selbst ein kompletter Narzisst sein, oder?
Ja, extrem. Ich glaube, das müssen wir hier gar nicht erwähnen. Es gibt ja immer wieder Forscher und Psychologen, die das auch bestätigen. Und manche unterstellen ihm sogar, er habe die gleiche Diagnose wie Hitler. Ich habe gelesen, dass ihm schon sein Vater das Bewusstsein gegeben hat, dass er etwas Besseres, was Besonderes ist. Er sagte ihm, er sei ein König und müsse bei allem, was er tue, ein Killer werden. Der war auch als Kind so ein richtiger Rotzlöffel, glaube ich. Also er ist schon im Vorschulalter durch seine Aggressivität gegenüber anderen Kindern aufgefallen.
Ja, das glaube ich gern.
Und schau dir doch nur an, wie seine Firmen heißen. Trump Golf, Trump Winery, Trump Entertainment, Trump Merchandise. Sein Name ist eine Marke, ein Erfolg, das will er damit sagen. Und es gibt auch Trump Ice Bottled Water, Trump Chocolate, Trump Wodka oder Trump Steaks zu kaufen. Jetzt stell dir mal vor, bei uns würde das Sebastian Kurz machen.
Das ist wirklich eine kuriose Vorstellung.
Ja, Trump prahlt gerne, er steht gerne im Mittelpunkt und er ist auch leicht reizbar. Aber viele Psychologen sehen das auch als Vorteil und sind der Meinung, genau deswegen sei er so berechenbar.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Also Joe Biden jedenfalls, den kann man sich fast als Anti-Trump vorstellen. Der ist ruhig, überlegt, besonnen. Jemand, der dem Gegenüber auch zuhört. Ja, das klingt absurd, aber in Zeiten von Trump ist das ja fast schon ein Pluspunkt. Außerdem sagt er meist die Wahrheit und vertraut der Wissenschaft. In Zeiten von Corona vielleicht keine so schlechte Strategie. Aber Biden ist auch immer wieder für Versprecher gut. Zum Beispiel hat er gesagt, arme Kinder sind genauso schlau und talentiert wie weiße Kinder. Bei Diskussionen wirkt der 77-Jährige manchmal fahrig, abwesend und vergisst Details. Trump nennt ihn deshalb in seinen Tweets Sleepy Joe. Und er ist auch ein alter weißer Mann, der den richtigen Umgang mit Frauen nie wirklich gelernt hat, so scheint's. Und da wird der Sleepy Joe gleich mal Creepy Joe. Die Demokratin Lucy Flores hat ihm etwa im Vorwahlkampf vorgeworfen, sich unangemessen genähert zu haben. Er soll an ihren Haaren gerochen haben und sie auf den Hinterkopf geküsst haben. Daraufhin ist das Internet explodiert mit Videos, in denen sich beiden teils sehr jungen Frauen unangenehm nähert. Biden hat daraufhin mehrmals ausrücken müssen und auch Besserung geloben müssen.
Okay, aber das ist ja nichts gegen die Skandale, in die Trump verwickelt war. Und im Gegensatz zu Biden scheint man Trump jeden Fehltritt gegen Frauen einfach so durchgehen zu lassen. Ich meine, wo soll ich da beginnen? Du erinnerst dich doch sicher noch an seinen Sager aus dem Jahr 2005, dass er jeder Frau zwischen die Beine greifen könnte.
I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy. I can do anything.
Seine erste Frau, Ivana Trump, gab bei der Scheidung auch an, von ihrem Mann vergewaltigt worden zu sein. Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias Stormy Daniels sagt Anfang 2018 öffentlich, Sex mit dem verheirateten Trump gehabt zu haben. Er hat sie daraufhin mit $130.000 Schweigegeld bezahlt. Trump beschimpft Journalisten öffentlich auf Pressekonferenzen, etwa 2018 einen CNN-Reporter bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead.
Auch Ermittlungen zur mutmaßlichen Einmischung Russlands in die Wahl 2016 zugunsten Trumps brachten ihn massiv in Bedrängnis. Daraufhin ließ Trump im Mai 2017 den damaligen FBI-Chef James Comey, dessen Behörde die Ermittlungen leitete, feuern. Als erster Präsident in der Geschichte der USA hat Trump auch am March for Life teilgenommen, dem größten Anti-Abtreibungsmarsch in den USA. Du siehst also, mit Donald Trump war es die letzten 4 Jahre nicht langweilig und wird es auch die nächsten 4 Jahre nicht werden.
Da hast du recht. Danke, Caroline.
Danke dir, Elias.
Unsere US-Korrespondentin Angelika Ahrens hat sich daher aufgemacht und ist nach Long Island gefahren, um die Menschen dort zu fragen, wen sie wählen werden. Und wer glaubt, dass an der liberalen Ostküste in den Hamptons, wo nur die Künstler und Intellektuellen zu Hause sind, auch nur Biden-Fans zu finden sind, der irrt. Randy etwa ist Gemüseimporteur und Exporteur. Er hat sogar Trump als Pappkameraden im Garten aufgestellt.
People drive by and they honk and give me thumbs up. And it's funny, because last election 2016, it was week of election, I had the cardboard cutout out and we had the windows open and every other person that drives by, it was funny because some people drive by and honk and then some people drive by and go, you fucking assholes. Me and my friends don't care though. It's whatever it is, you know it is.
Warum Trump wählt?
You gotta look at foreign policy and where everybody else is going. You have to be strict. You can't let other fucking nations like China steal your shit and then sell it, you know, like Disneyland. They got a complete makeshift Disneyland out there.
Trumps Kampf gegen China kommt offensichtlich gut an. Aber viele haben auch genug von ihm, wie etwa LeBron Clark.
As much as I'd like to keep my taxes low and the economy moving forward, I think it's about time to get rid of Donny Boy. You know, I mean, I'm a traditionalist and I feel that the children of the nation need a good role model. So if the teachers can't say, or the parents can't say, I want you to grow up to be just like him, then we got a problem.
Und so manche haben Angst, wie es nach der Wahl weitergeht, vor allem wenn das Ergebnis knapp wird. Soziale Unruhen könnten zunehmen.
Either way, a lot of people are going to be really upset with the outcome. So I'm a little nervous for the social climate after the election.
Right.
But yeah, I would hope. I think that a lot of people are thinking that Donald Trump is going to lose based on the polls right now, and I think that just like last time, he might come out of the backfield and win. So
why is that?
Because I think that we have a lot of people that don't respond to the polling right now and that are being the silent majority and are going to come out on election day. And I think a lot of people that are my age and around my age don't vote.
May I ask how old you are?
I'm 26.
26, mm-hmm. Yeah.
So a lot of people my age and younger are not registered. So we got to make sure that we get people out there voting.
Es könnte also spannend werden. Doch wie schätzt ein Politexperte in den USA die beiden Kandidaten ein? Unsere US-Korrespondentin Angelika Ahrens hat bei einer Legende nachgefragt.
Ich habe mit Tim Naftali, Historiker und Professor an der NYU, gesprochen. Unter anderem habe ich ihn gefragt, was in seinen Augen die Stärken und Schwächen der beiden Präsidentschaftskandidaten sind.
Well, Trump's biggest strength until the early part of this year was that as a result of his approach to tax reform, and because he benefited from the recovery that started under Biden and Obama, he could argue that he was master of a very strong U.S. economy. So that was his strength. That plus the fact that the enthusiasm for him among his base was very high. And even though he did not use his charisma to expand the base very much, he did enjoy a very high level of commitment from the people, many of the people who voted for him in 2016. So those were his two strengths. And that's the story until March of 2020.
Er hat daraufhin gemeint, Präsident Trumps größte Stärke waren seine Steuerreform und die gut laufende Wirtschaft, die unter Obama und Biden angefangen hat, sich zu erholen. Trump habe zumindest bis zum Frühjahr behaupten können, Meister einer starken US-Wirtschaft zu sein. Dazu kommt die Tatsache, dass die Begeisterung in seiner Basis sehr stark war, ohne dass er viel dazu getan hat. Er hatte bereits ein hohes Maß an Zustimmung von den Leuten, die ihn 2016 gewählt haben.
And what about Biden? What's his biggest strengths?
His biggest strength is that democratic elites coalesced around him. And what's really striking about the Democratic Party in 2020 as opposed to 2016 is that in 2016, even though Bernie Sanders had conceded to Hillary Clinton, there was an enormous amount of bitterness between the camps. Although Bernie himself had come around, there were many in the Bernie camp who, for one reason or another, did not fully accept Hillary as the standard bearer of the Democratic Party. And by all indications, in 2020, the Democratic Party seems to be unified. So, and unified around Biden. So that's one of his strengths. Biden does not have to prove himself to all elements of the Democratic coalition as did Hillary in 2016. In addition, he enjoys the full-throated support of Barack Obama. Now, Hillary Clinton did as well, but Biden enjoys that support. And Biden's other strength is that he is less provocative to members of the Obama coalition, the people who voted for Obama in 2012 and 08, than Hillary was. It may be because of misogyny in the United States. It may be because of Biden's background, because he's an older white man. I can't say, but he is less provocative members of the Obama coalition. And so what you may see is a return to Biden of voters who left Hillary for Trump or in 2016.
Eine von Bidens größten Stärken sei, dass die demokratischen Eliten hinter ihm stehen würden. Für Professor Natali ist es bemerkenswert, was sich in der Demokratischen Partei gegenüber der Wahl 2016 verändert hat. Damals habe es eine enorme Verbitterung zwischen den Lagern gegeben. Viele von den Bernie Sanders-Wählern haben Hillary Clinton nicht voll akzeptiert. Und allen Vorzeichen nach scheint die Demokratische Partei jetzt geeint zu sein, um Biden herum, so der Experte.
What about the weaknesses of the two candidates?
Well, this is going to be remembered, I believe, and it's always perilous for historians to talk in advance of events about how those events will be remembered. So let me just say that at the moment, if the current trends stay as they are now, this will be remembered as the COVID election. The pandemic undermined the basic argument for Trump's re-election. First by the effect on the economy. The economy was the basis for Trump's re-election. I mean, if we had not had the pandemic, I still believe it would have been Trump's election to lose. So the pandemic, the economic consequence of the pandemic, the way it was handled, undermined the basic argument for Trump's re-election. In addition, Trump's mishandling of the public health messaging of the pandemic introduced an argument of incompetence about Trump. Now, Trump's critics had said he was incompetent, but for many of his supporters, the success of the economy seemed to belie arguments that Trump was himself incompetent. But his messaging has been so inconsistent on the virus that it led, you know, people who were not necessarily never Trumpers or anti-Trump to begin to question his competence. And that's very hard for a president of any party when their competence is questioned. And especially for incumbents. I mean, if you look at past incumbents who've not been reelected, the issue of incompetence has played a role. Certainly played a role for Jimmy Carter. George Herbert Walker Bush, I don't think people were questioning his competence. They were questioning his energy and whether he was the right fit for the world, the post-Cold War world. The sense was that he brought the Cold War to a fine end, but was he really the man for the world to follow? Maybe we needed someone younger, and the American people selected someone younger, Bill Clinton. So one of Trump's major arguments was, I'm a businessman. Washington is hopelessly paralyzed. It's hopelessly corrupt. It's a swamp. I know how to get things done. In fact, I get things done. I have to. I need to make profit. So COVID, ironically, introduced a sense of incompetence, which undermined one of his basic arguments for re-election. That doesn't mean that it undermined his charisma, his emotional hold over his base, but to the extent to which the people who voted for him in 2016 included people who were not necessarily part of his base, those people are now up for grabs.
Wenn es um die Schwächen der Präsidentschaftskandidaten geht, dann kommt bei Donald Trump die Sprache auch wieder auf die Wirtschaft, so Professor Natali. Diese US-Wahl werde als Covid-Wahl in die Geschichte eingehen. Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie, wie man damit versucht hat, klarzukommen, würden das Grundargument für Trumps Wiederwahl schwächen. Kritiker werfen ihm vor, er habe die Pandemie falsch gehandhabt, widersprüchliche Botschaften ausgeschickt und das habe Fragen über Inkompetenz aufgeworfen, vor allem bei Leuten, die nicht immer Trump-Fans waren oder gegen ihn sind. Und das sei generell schwer für einen amtierenden Präsidenten, egal von welcher Partei, meint Naftali und verweist auf die Vergangenheit, zum Beispiel auf Jimmy Carter. Bei George W. Bush sei es zwar nicht um Inkompetenz gegangen, aber man habe sich gefragt, ob er der richtige Mann für die Zeit nach dem Kalten Krieg sei, dem die Welt folgen würde.
In terms of Biden, Biden is less energetic. The support for him he's liked but not necessarily loved. But that doesn't, in some elections that might prevent people from making the extra effort to get elected, to vote. But given the stakes in this election, I'm not sure that that's going to affect turnout. Yeah. But historically, when you have candidates who are liked or respected but not loved, people don't make the extra effort to go and vote for them.
Biden sei zwar weniger energetisch als Trump, aber das würde nichts heißen. Er wird gemocht, aber nicht geliebt. Bei manch anderen Wahlen würde das vielleicht die Leute davon abhalten, sich die Mühe zu machen, zum Wahllokal zu gehen. Aber diesmal würde einfach zu viel auf dem Spiel stehen. Die Demokratische Partei stehe zwar geeint jetzt hinter Biden, doch ob das auch nach der Wahl noch so ist, das will Professor Naftali nicht folgern. Es sei eine pragmatische Koalition, um ein größeres Problem zu besiegen. Und das sei Trump so Naftali.
Danke, Angelika. Und wir kehren zum Schluss noch einmal zum wohl lustigsten Fehltritt Trumps zurück. Denn der US-Präsident hat zuletzt sogar Österreich als Vorbild in einem TV-Interview genannt und dabei für viel Staunen und einige Lacher gesorgt. Denn Trump hat vor einem Monat über die Forest Cities in Österreich gesprochen.
Well, look, Ryan, you have forests all over the world. You don't have fires like you do in California, you know. In Europe, they have forest cities. You look at countries, Austria, you look at so many countries, they live in the forest. They're considered forest cities, so many of them. And they don't have fires like this, and they have more explosive trees.
Ja, wir sitzen alle in Baumstädten, in den Baumkronen und schnitzen Werkzeug aus Holz. Und wenn wir runtersteigen, setzen wir uns auf eine Wiese, jodeln oder singen Lieder aus Sound of Music. So sind wir halt, wir Österreicher.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Caroline Ferstl und Elias Dotmesnik. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber empfehlt uns bitte weiter. Auch morgen geht es, wie anfangs erwähnt, wieder um die US-Wahl. Dann schauen wir uns das ungewöhnliche Parteiensystem und die Rolle des Supreme Court an. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nordmesnik, over and out.
Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough. Oh, oh, oh,
dough!
A deer, a female deer, a drop of golden sun.
Me!
A name I call myself.
Bah!
A long, long way to run.
So, a needle pulling thread. La!
A note to follow so.
Tea! A drink with jam and bread.
That will bring us back to dough.
A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun.
Fa, sol, la, ti, do, so.